Hallo, heute bei den Spielosophen. Wir reden über kurze Spiele, lange Spiele, Zeitfresser, Casual Games. Ab wann ist es eigentlich ein Zeitfresser und wann ist es noch ein Casual Game? Denn wir waren dabei, als Spiele eigentlich noch gar kein Ende hatten. Hallo in die Runde. Hallo Chris, hallo Poldi.
Hi.
Hallo zusammen.
Neue Folge, neues Glück. Aber machen wir erstmal wieder so ein bisschen kleine Runde. Was habt ihr denn alles so zuletzt gespielt? Poldi, fangen wir bei Bilder mal an.
Das ist eigentlich eine gute Frage, was ich gespielt habe. Ich habe eigentlich gar nicht so viel gespielt. Zumindest nichts, was ich nicht schon irgendwann erwähnt hätte. Weil ich eher damit beschäftigt bin, jetzt ein eigenes Spiel zu machen.
Ach, das stimmt,
Adventure.
Ja.
Mhm. Das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Ein Zeitfresser. Ansonsten wird demnächst wohl es an der Tür läuten. Also nicht heute, aber vielleicht morgen schon mit etwas Glück. Weil dann wird das Steam Deck geliefert. Aber die LCD-Version, nicht die neue.
Hast du jetzt zugeschlagen?
Ja, es war soweit, aber es ist nicht meine Schuld. Meine Frau hat jetzt, das ist jetzt keine Ausrede.
Und keiner glaubt's.
Und keiner glaubt's, genau. Meine Frau hat gesagt, sie hätte kein eins, also es ist noch ihres. Das Lustige ist, meine Frau hat das einmal erwähnt und dann, das ist vielleicht so Amazon-mäßig, am nächsten Tag komme ich ins Büro, kommt ein Arbeitskollege zu mir und sagt, du Leo, ich hab mein Steam Deck mitgenommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht willst du das einmal anschauen. Ohne dass ich ihm aber gesagt habe, dass meine Frau eins haben will. Also ein ziemlich großer Zufall oder er hört mich ab, eins von beiden. Er hätte es auch verkauft. Er hat die kleine Version mit 64 GB und einer SD-Karte. Aber meine Frau hat ein neues Gerät, auch wegen Akku und so weiter. Und bei Steam sind die Dinge jetzt gerade in Aktion gewesen. Um 350 Euro die 256 GB Variante. Da ist dafür dann Garantie drauf und so weiter. Also haben wir dann das genommen. Schauen wir mal, ob ich auch damit spielen werde. Ich glaube es irgendwie nicht. Aber schauen wir mal. Aber wirklich gespielt habe ich, glaube ich, oh, doch, eines, das muss ich schon erwähnen, das ist nämlich was wahrscheinlich keiner kennt. Wenn ich mich in der Steam-Bibliothek schaue, habe ich da drinnen wieder dieses Casual Games oder Streets of Rage 4 habe ich wieder angefangen, aber Pixel Art Academy heißt Pixel Art Academy Learn Mode. Das ist ja, eigentlich wie ein Tutorial, um Pixel Art zu machen. Und wie es der Name halt schon sagt, so spielerische Art. Zuerst wird dann erklärt, wie das Programm funktioniert, dann wie man halt schöne Kurven macht zum Beispiel, dass sie wirklich schön ausschauen, warum diese Pixel aneinandergereiht werden, warum bei einer Kurve 3 Pixel, 2 Pixel, 2 Pixel, 1 Pixel und so weiter. Es ist nicht uninteressant, es ist auch gar nicht teuer. Und die Aufmachung ist auch recht nett. Wenn man einen neuen Spielstand anlegt, beschriftet man deine Diskette. Es gibt, wenn er Computer gerade ladet, ist keine Sanduhr da, sondern wie man es vom Amiga her kennt, diese Denkblasen mit diesem ZZ drinnen. Es ist recht nett. Gibt es auch ein Demo? Kann man sich einmal kostenlos anschauen, wie das aufgebaut ist. Ich finde es fein und für 12 Euro ein schöner Zeitvertreib. Und man kann auch was lernen, eben herumzupixeln. Also das ist mein zweiter Zeitfresser.
Chris, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe hauptsächlich ein Spiel gespielt in den letzten Tagen und das habe ich ja bei der letzten Folge schon sogar mal ganz kurz anklingen lassen. Eigentlich hatte ich es da gerade installiert und gesagt, klingt interessant, muss ich mir mal angucken. Habe ich jetzt sogar auch gemacht und zwar dieses Dungeons of Hinterberg. Habe ich mittlerweile so zur Hälfte durch, würde ich sagen. Und ihr kennt es wahrscheinlich nicht, ne? Das ist
also, nee, du hast beim letzten Mal hast du ja
genau, erzählt. Genau, ich habe mal ganz kurz erzählt, was es so ist. Und jetzt kann ich auch ein bisschen mehr von dem Spiel erzählen, weil damals hatte ich ja noch gar nicht so viel gesehen. Also das ist halt ein Action-Rollenspiel. Das hat zum einen erinnert so ein bisschen an Zelda, an die Zelda-Spiele und zum anderen aber auch an dieses Kalendersystem, an diese Zeitsysteme aus Persona. Da hat man ja auch mal so einen festen Tagesablauf, dass man da morgens in die Schule geht und nachmittags passiert dann irgendwas und abends passiert dann halt noch irgendein anderes Event. So sind die Tage da halt auch aufgeteilt. Man kann dann vormittags in den Dungeon gehen und sich da irgendwas anschauen oder auch einfach in der Gegend rumspazieren und abends dann irgendwo in der Bar mit Leuten zusammenhocken und die treffen und sich mit denen anfreunden. Und das ist echt ein total schönes Spiel. Es ist so ein Indie-Spiel aus Österreich ist das, von einem kleinen österreichischen Studio. Die haben 9 Leute haben da wohl dran gearbeitet. Und ja, ich sag mal, man muss den Grafikstil, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde ihn total okay, aber der hat halt nichts mit Realismus zu tun oder so. Das ist auch so ein bisschen wie bei dem, welches Zelda war das nochmal? Wind Waker war das, glaube ich, ne? Mit diesem Cell-Shading-Look. Also das ist halt ein ganz, ganz besonderer Grafikstil, der jetzt eben nichts mit Realismus zu tun hat. Das ist halt alles quietschbunt und aber auch nicht so super hochauflösend. Raytracing und sowas kennt man da halt alles gar nicht. Pfui. Aber ich find die Entscheidung auch eigentlich ganz gut, weil das halt, wie gesagt, so ein kleines Studio ist und gegen die AAA-Titel könnten die da sowieso nicht anstinken. Da hätten die keine Chance gehabt. Das war eigentlich schon ganz schlau, sich da einen anderen Stil zu überlegen, einen eigenen Stil. Und ich finde den auch durchaus gelungen. Und ja, es geht halt darum, dass man in Hinterberg ankommt, in einem kleinen Dorf in Österreich und da Urlaub macht und die Protagonistin im Spiel, die heißt Luisa, das ist eine Anwältin oder jedenfalls jemand, der in einer Anwaltskanzlei arbeitet und die ist zwar noch recht jung, so Mitte 20 oder so würde ich mal denken, aber trotzdem irgendwie schon so mitten in der, ja, ist das jetzt Burnout oder Midlife-Crisis, also jedenfalls in einer schwierigen persönlichen Phase und hat so das Gefühl, ich muss hier unbedingt mal rauskommen, ich brauche eine Auszeit und ich fahre mal nach Hinterberg, da erzählen alle immer von, das ist so ein komischer Ort da an den Alpen, da gibt's Magie, da gibt's halt Monster und ich brauche mal was ganz anderes, ich will da nicht mehr in meiner Kanzlei irgendwelche Paragraphen durchackern. Ich will mal ein paar Monster schlachten und mir das alles anschauen. Ne? Ja, und so geht das da los. Und dann wird man da halt begrüßt, kriegt sein Zimmer in der Pension, geht zur Tourismus, zum Tourismusbüro und trifft da den ersten Guide, der dich zum Anfänger-Dungeon bringt. Und das ist am Anfang halt ein schönes Tutorial. Da wird einem erklärt, wie die Steuerung funktioniert, wie die Technik funktioniert. Und dann entdeckt man so nach und nach auf eigene Faust die Dungeons in dem Spiel. Insgesamt sind es 25. Ich habe jetzt so 10, glaube ich, gespielt. Und ja, da sind immer so ein paar nette Schieberätsel und sowas drin. Eigentlich auch echt ganz, ganz nett gemacht. Auch so ein bisschen vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Schreinen so bei Zelda Breath of the Wild. Die sind auch nicht so wahnsinnig groß. Die sind größer als bei Zelda, als die meisten bei Zelda jedenfalls. Das waren ja oft Dungeons, die man dann, oder Schreine, die man so in 1-2 Minuten gespielt hat. Das dauert da schon ein bisschen länger, aber wirklich, wirklich ewig riesig sind die halt auch nicht. Dann gibt es immer mal wieder ein paar ganz nette Kämpfe und das geht alles irgendwie total flott von der Hand. Macht mir echt richtig Spaß. Es sind so ein paar Sachen, bei denen man technisch auch merkt, dass das halt ein kleines Team war. Ist aber trotzdem für mich so die Überraschung des Jahres eigentlich. Und ja, es ist im Game Pass drin. Es kostet normalerweise 30 Euro. Ich spiele es jetzt über den Game Pass ohne Extrakosten. Und ich habe mir auch echt vorgenommen, dass das kein Spiel wird, was bei den Unvollendeten irgendwann landet, dass wir da in 20 Jahren nochmal drüber reden. Sondern das will ich echt durchspielen, weil ich find's wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Das ist ein total gekonntes Spiel. Leider, so als Sammler, leider gibt es das nur digital. Vielleicht kommt ja irgendwann auch nochmal eine physische Version raus für Sammler oder sowas. Da würde ich sofort zuschlagen. Also das ist echt ein Tipp, vor allem wenn ihr einen Game Pass habt, guckt da unbedingt mal rein. Dann kostet es ja auch nichts, dann kann man es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das lohnt sich. Das ist echt schön. Cool. Ja, ansonsten noch ein Satz kurz hinterher, noch einen kleinen Tipp, den ich euch noch mitgeben wollte. Ich war ja auch auf der Gamescom und habe mir da auch ein bisschen was angeguckt. Bin hauptsächlich in der Indie- und in der Retrohalle unterwegs gewesen. Und da gab es so ein Indie-Spiel, das nannte sich The Plucky Squire. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Nee.
Das ist so ein Jump-and-Run-Spiel, nur so ein bisschen wie Mario, aber irgendwie auch wie so ein Bilderbuch-Abenteuer. Und das sah auf der Gamescom schon unglaublich gut aus. Also die hatten auch einen ganz tollen Stand. Sie haben das super präsentiert. Das ist auch ein Indie-Spiel. Aber es hat mich echt interessiert. Das habe ich mir gemerkt. Und jetzt vor ein paar Tagen ist es gerade rausgekommen und es bekommt auch überall Top-Wertungen. Leider ist es nicht im Game Pass drin. Und das ist so die Krux für mich momentan. Man kann es halt auch für 30 Euro kaufen. Das ist jetzt nicht super teuer, aber ja, halt auch kein 10-Euro-Titel oder sowas, ne? Man kann es jetzt für 30 Euro digital kaufen oder wenn man es physisch haben will, muss man leider noch bis Februar warten. Dann gibt es auch eine physische Fassung, zumindest auf der PlayStation und auf der Switch, auf der Xbox leider nicht. Und ich bin im Moment noch hin und her gerissen, ob ich halt noch warte auf die Switch-Fassung, die ich mir dann im Februar hole, oder ob ich jetzt schon irgendwie zuschlagen sollte. Ich hoffe, dass es vielleicht ja auch doch nochmal irgendwie in Game Pass reinkommt, weil in PS Plus ist es nämlich enthalten. Und ja, vielleicht kriegt Microsoft das Ding ja dann irgendwie auch. Aber also das wäre echt ein Tipp von mir für euch und auch für alle, die jetzt vielleicht zuhören. Einfach mal reinschauen, ob das was Schönes ist. Ich glaube, das ist ein ganz toll, liebevoll gemachtes Jump'n'Run, was echt Spaß macht.
Cool. Ja, sieht auch cool aus. Ich habe es gerade mal gegoogelt parallel.
Ja, also sieht wirklich super aus. Und die hatten das auch ganz toll präsentiert. Das ist ein liebevolle Level. Ich glaube, das macht echt Spaß. Das ist so ein Wohlfühlspiel. Ja, dann bist du dran, Micha.
Was hast du denn gespielt? Bei mir sieht es ein bisschen anders aus wie bei euch, weil ich habe echt viel gespielt in den letzten Wochen. Ich war ja beim letzten Mal noch mittendrin in Alvas Awakening und hat das dann auch durchgespielt. Und holla die Waldfee, ich habe da an zwei, drei Stellen echt geflucht. Ne? Weil das Spiel per se, würde ich sagen, ist nicht schwer. Es ist halt ein bisschen knifflig und so. Aber es gab da zwei Sprungpassagen, die haben mich wirklich zur Weißglut gebracht. Ne? Weil ich fand das so unnötig, so mittendrin. Das hat den Spielfluss echt kaputt gemacht. Und ich war schon kurz davor, den Entwicklern Sodbrennen zu wünschen. Und zwar über die ganze Nacht. Im Endeffekt hatte ich dann mal gemerkt, man könnte die umgehen, weil wenn man ein gewisses Item drin findet, dann sind über diesen, ja, wie soll ich sagen, es gibt halt solche Steine mit so Spitzen drin. Wenn man an die drankommt, wenn man so berührt, stirbt man halt instant. Und es gab dann halt so ein Item, das hat dann über diese Steine quasi nochmal andere Steine drüber gelegt, so dass man dann einfach über die Passagen drüber laufen konnte. Und hat dann irgendwann, dachte ich mal dann, nee, ich mache da jetzt nicht weiter, ich probiere es einfach woanders und konnte es so dann halt beenden irgendwann. Ja, und danach hatte ich mich dann direkt dran gemacht, hatte Tapeworm Disco Puzzle durchgespielt. Das hatte ich euch ja noch auch noch dann eine Nachricht geschickt. Hier auf der Indie Collection 2 war das drauf. Und wirklich auch ein echt geiles, kurzweiliges Spiel, ne? Weil man es immer so zwischendrin mal dadurch. Es hat so einen Suchtfaktor irgendwo. Ich finde, das fängt auch ganz einfach an. So die ersten paar Level denken, also ich wirklich, das ist ja easy und hart, das ist so, kann man so nebenher laufen lassen. Und das wird dann an manchen Stellen echt knackig, ne? Ja, und danach hatte ich dann noch gespielt, auch auf der Evercade, wie heißt es, Ira oder Aira, The Crone Maiden. Das ist auch drauf, das ist so ein Jump'n'Run. War wohl ein NES-Kickstarter, gab es auch dann fürs SNES, fürs Sega Mega Drive. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist es die Mega Drive-Version, die auf der Evercade drauf ist. Auch ein schönes Spiel, konnte man so in anderthalb Tagen, konnte man das durchspielen. Ist auch keine Riesenherausforderung, ist echt einfach. Ja, ein schönes Jump'n'Run, würde ich sagen. Ja, und dann hat es mich ja wirklich angegangen und hat im Jahre 2024 des Herrn das erste Mal in seinem Leben Tomb Raider gespielt. Und da bin ich jetzt dran, ne, weil das war ja wirklich so eine Schande. Ich hatte nämlich in meinem Leben noch nicht ein Tomb Raider gespielt, weil es hat mich nie gereizt. Und ich will jetzt quasi auch diese Lücke dann mal schließen. Habe es jetzt den ersten Dungeon, kann man nicht sagen, die erste Höhle oder kann man nennen, hatte ich jetzt heute mal durchgespielt auf der Evercade und ich muss immer noch sagen, ich finde das Spiel eigentlich komplett überbewertet. Ich kann mal vorstellen, dass das damals aufgrund von Grafik und so, ne, war das schon wahrscheinlich alles boah, ganz up to date, aber das Spiel an sich, Ja, ich finde das wirklich überbewertet. Ne? Ich weiß, jetzt werden viele vielleicht dafür hassen, aber
nö.
Also ja, ich spiele es halt durch, weil ich denke mal, das ist so Kulturgut, sollte man mal gesehen haben. Ne? Aber jo, das waren so, wenn ich nichts vergessen habe, waren das die Spiele, die ich jetzt durchgespielt habe in letzter Zeit.
Ja, Tomb Raider ist ein Spiel, das habe ich damals nicht spielen können. Ich glaube, ich habe es euch hier schon erzählt, die Geschichte. Ich hatte es ja zwar, aber keinen Pentium 90, das war nämlich die Mindestanforderung, sondern ein Pentium 75. Und ich habe mir halt gedacht, naja, das wird schon sicher nicht so streng sein. Ja, war es schon. Hat nicht funktioniert. Also schon, aber wie?
Den größten Kritikpunkt, den ich bei dem Spiel habe, ist wirklich die Steuerung. Ne?
Ja.
Das kann auch sein, dass das jetzt natürlich auch vielleicht ein bisschen an der Umsetzung liegt, aber gerade so Sachen aufheben oder so, ne, das ist wirklich Pain in the Ass. Du musst dann genauestens drüber stehen, damit Lara das macht. Oder Schalter oder so drücken. Also, ich weiß nicht. Genauso auch mit der Schießerei dann, ne, wenn so Fledermäuse oder so kommen. Man drückt ja einfach nur blind einfach auf Feuer. Zielen oder so geht ja sowieso nicht. Also, das hat echt viele Schwächen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Gut, diese frühen 3D-Spiele sind natürlich auch heute besonders schlecht gealtert, ja, das muss man auch sagen. Aber ich habe das damals auch, ich habe es nicht selber besessen, aber ich habe es mir irgendwann von einem Freund mal ausgeliehen auf der PlayStation 1 und habe das mal angefangen zu spielen. Und ich bin, genau wie du gesagt hast, ich bin mit der Steuerung überhaupt nicht klargekommen. Das hat mich alles total genervt. Das ist ja auch so diese Panzersteuerung, aber irgendwie auch so ganz behäbig und träge. Das habe ich einfach nicht hingekriegt und ich erinnere mich noch dunkel, ich glaube, das gibt so ein Tutorial, wo du da in Laras Haus bist und da bin ich irgendwie verbrannt, weil ich so doof war und in den Kamin reingerannt bin oder sowas. Und
also, aber das ist wieder charmant.
Ich hab noch nicht mal Gegner gebraucht, um bei dem Spiel zu scheitern. Und ich habe es irgendwie, ich habe nie versucht, da mal weiterzuspielen. Aber wie du auch gesagt hast, das hat mir auch irgendwie gar nicht so besonders gut gefallen. Also ich glaube, die Heldin, ja, die war wirklich Kult, die gab es ja dann irgendwie überall, die Lara, und die hat super gezogen, aber das hat mich nicht so richtig interessiert. Also ich habe es auch nie gespielt und vielleicht hole ich es jetzt auch nach, weil so wie du habe ich es auch auf der Evercade jetzt auf dem Modul, aber bisher habe ich es halt auch noch nicht gemacht. Ja, was ich noch ganz kurz sagen wollte zu diesem Tapeworm-Disco-Puzzle, das ist echt ein schönes Spiel. Das war irgendwann auch mal ein Spiel des Monats auf dem Evercade. Da konnte man es halt mal anspielen, noch bevor die Cartridge draußen gewesen ist. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es irgendwie ja ein ganz einfaches, süßes Spiel ist. Ich habe da mal angefangen zu spielen. Die ersten Level sind ja wirklich sehr leicht. Da kann man überhaupt nichts falsch machen. Nee, später wird es dann ein bisschen knifflig. Und ich habe das gespielt und wollte nur mal kurz reingucken. Dann sind da 1,5 Stunden, glaube ich, draus geworden. Dann kam meine Tochter irgendwann an und die hat dann schon wieder die Augen gerollt, weil die dann immer denkt, oh, was spielst du denn da schon wieder so? Ist ja wieder so ein uraltes Spiel mit so einer Scheißgrafik. Und dann hat sie sich das aber angeguckt und fand das irgendwie auch süß und hat sich dann irgendwann relativ bald den Controller geschnappt. Und dann habe ich wirklich eine Stunde oder so neben ihr gesessen und ihr zugeguckt. Und wir haben das an einem Abend durchgespielt, von Anfang bis zum letzten Level. Mhm. Also das war echt schön, muss ich euch sagen, war wirklich auch ein schöner Abend zusammen. Das ist echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Also das sollte man sich wirklich auch mal angucken. Es gibt es auch nicht nur auf dem Evercade, natürlich gibt es, glaube ich, auch bei Steam und vermutlich auch auf Xbox und PlayStation. Genau, das weiß ich nicht. Aber also auf jeden Fall gibt es auf Steam auch und wahrscheinlich wird das ja auch noch ein paar Euro kosten, weil das halt ein Indie-Spiel ist. Ist schön, ist kurzweilig. Man spielt nicht 50 Stunden, aber 2, 3, 4 Stunden hat man da schon Spaß dran.
Das passt auch ganz gut zum Kernthema. Auch noch von mir ganz kurz, weil ich ganz vergessen habe. Ich möchte noch jemanden grüßen, und zwar den Erik und den Podcast Die Nerd-Selbsthilfegruppe. Weil da durfte ich auch Gast vor kurzem sein. Und da hat man auch mal ein bisschen geredet über alte Spielekonsolen und so. Und gerade so Atari VCS, erste Berührungspunkte und so, war ein launiges Gespräch. Würde ich auch hier gern mal pluggen und jeden ans Herz legen, der so ein bisschen nerdmäßig unterwegs ist.
Sag mal nochmal, wie heißt der Podcast?
Nerd-Selbsthilfegruppe.
Selbsthilfegruppe, okay. Muss ich mal googeln, kann ich nicht.
Also Erik spricht sehr viel eigentlich über Masters of the Universe, Spielzeug, auch mal über Hörspiele oder so. Auch jetzt aktuell über die ganzen alten Spider-Man-Filme ist noch so ein Nebenstrang, den er macht. Aber ja, wie gesagt, war ein launiges Gespräch.
Klingt vielversprechend, werde ich mal reinhören.
So, dann kommen wir jetzt mal zum Kernthema. Wir hatten ja gesagt, oder war ja wieder ein Thema, wo ich mit um die Ecke gekommen bin, ob mal, wie das ist, so Casual Games oder Langzeitfresser. Und dann sind wir mal so ein bisschen auch ins Philosophieren drüber gekommen. Ab wann ist das überhaupt sowas? Weil gerade, fangen wir mal an, ganz früher hier, Atari VCS und so, das waren ja Spiele, die hatten eigentlich kein Ende. Ne? Also grundsätzlich, man konnte da ja ewig dran verbringen. Aber auf der anderen Seite, Casual Game, weil man musste ja auch nichts speichern oder abschließen oder so. Man konnte auch immer so zwischendurch mal das Ganze rangehen. Wie seht ihr das Ganze denn?
Magst du anfangen, Poldi?
Okay. Ja, na gar so ist es ja nicht. Es hat schon auch einige Spiele gegeben, die ein Ende hatten.
Ja, man hat es nur nicht selten, so weit gespielt. Selten.
Die Frage ist auch, ob man es so weit gespielt hat. Es gibt genug Spiele oder hat genug Spiele damals gegeben, die zwar ein Ende hätten, die aber ganz einfach bockschwer sind. Oder für mich damals bockschwer waren, weil ich so ungeduldig war. Was aber vollkommen wurscht ist, man spielt es trotzdem oder man hat es trotzdem gespielt. Und da kann man nicht einmal sagen, ja, wir hatten ja damals nichts anderes. Man hatte halt nur am Sega Mega Drive 10, 12 Spiele maximal, sondern das geht weiter zurück zu Commodore 64 Zeiten. Und zu Commodore 64 Zeiten, da hatte man keine 10, 12 Spiele. Da hatte man 10, 12 Diskettenboxen voller Spiele vielleicht. Okay, 2, 3 Diskettenboxen werden schon gewesen sein. Mindestens mit allen Originalspielen natürlich.
Natürlich.
Also Auswahl war da mehr als genug da. Eines der Spiele am Commodore 64 war zum Beispiel Rags to Riches. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich schon erwähnt habe und das, obwohl wir eigentlich erst 3 Folgen haben, was ziemlich traurig ist. aber ihr fallt mir einfach ins Wort, wenn ich mich wiederhole. Es kann ab und zu vorkommen.
Also sagt mir jetzt gar nichts.
Rags to Riches ist eine Überlebenssimulation am Commodore 64. Und zwar ist es so, man startet, also man wird gleich einmal ins Spiel geworfen, ohne Erklärung, ohne Tutorial, ohne nichts, wie es halt damals so war. Da musste man halt die Anleitung lesen, wenn man es gehabt hat. Man ist ein Obdachloser, ein Landstreicher. So richtig mit kaputten Hut und diesen Säckchen auf dem Stock, das man auf der Schulter trägt und muss halt nicht nur überleben, also das ist schon wichtig, weil wenn man tot ist, ist man tot, da kommt man nicht weiter, sondern man muss auch eine Schule besuchen, arbeiten, den Uni-Abschluss nachholen. Also man fängt wirklich ganz von vorne an. Mhm. Man fängt sogar so weit von vorne an, dass man eben kein Geld hat, das kostet nämlich alles Geld. Man sammelt das Geld auf der Straße ein oder auch Flaschen. Die Flaschen kann man dann zurückbringen, das sind alles Pfandflaschen und bekommt dann wieder Geld. Die Grafik, die ist sehr blockig, aber dafür relativ groß für C64-Verhältnisse. Das Schwierige an der ganzen Sache ist, es gibt 3 Anzeigen. Es gibt die Anzeige Schlaf, es gibt die Anzeige Essen und es gibt die Anzeige Alkohol, ja, und auch noch die Anzeige Bildung. Es gibt 4 Anzeigen. Wenn man nicht schläft, stirbt man. Wenn man zu lange nicht schläft. Wenn man nicht isst, verhungert man. Und der Typ ist, keine Ahnung, zuckerkrank, ich weiß nicht, der könnte 3-mal am Tag verhungern. Lustigerweise, wenn man nichts mehr zu essen hat, also die Anzeige auf 0 ist, aber der Alkoholspiegel dafür höher, dann verhungert man nicht. Also pädagogisch wertvolles Spiel. Aufzeug an, wenn es nichts zu essen habt, das reicht. Das Problem ist aber auch, wenn man einen Alkoholspiegel hat, kriegt man keinen Job. Es gibt auch eine Suppenküche, die hat einen bestimmten, zu einer bestimmten Uhrzeit offen. Da gibt es gratis Essen. Bestimmte Uhrzeit, weil es da nämlich einen Tag-Nacht-Rhythmus gibt. Und das am Commodore 64 alles.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja mega komplex alles für die Zeit.
Es ist wirklich sehr, sehr komplex. Habe ich auch einmal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eine von den älteren Folgen, also nicht unbedingt anhören. Es gibt auch Nord, Süd, Ost, West 4 Abschnitte, 4 Stadtabschnitte. für den man reisen kann. Dafür muss man sich aber ein U-Bahn-Ticket kaufen, was auch wieder ein Geld kostet. Und in den Abschnitten gibt es unterschiedliche Sachen. Da gibt es einmal die Basisschulbildung, die kriegt man in den einen Abschnitt, die Uni ist aber wieder in einen anderen Abschnitt. Da sind aber die Sachen wieder sauteuer. Man muss sich ein Hotel leisten für eine Nacht, praktischerweise, weil dann ist die Nacht schnell vorbei, weil in der Nacht haben alle Geschäfte zu, bis auf den 24-Stunden-Laden. Da kriegt man also nur in einen einzigen Laden was zu essen. Und wenn das alles nicht schon schwer genug wäre, gibt es dann noch die bösen Gegner. Man ist nicht allein auf den Straßen, es gibt auch Passanten, die gehen einfach vorbei. Dann gibt es aber auch die Polizei. Die Polizei, die sperrt dich ins Gefängnis. Warum auch immer. Also man hat da nichts Böses gemacht, aber die Polizei denkt sich, okay, da ist ein Landstreicher, der gehört ins Gefängnis. Ändert sich,
wie bei Rambo. Man,
ja, hat es kürzlich im Fernsehen gespielt. Ändert sich, wenn man ein Hotel hat, dann wird man nämlich den Hut los, und wenn man beim Friseur war, der schneidet dir nämlich die Haare und deinen Vollbart, der rasiert dich, weil auch nur rasiert bekommst du einen Job und du wirst nicht mehr eingesperrt. Das nächste pädagogisch wertvolle. Also es ist wirklich sehr komplex. Dazu gibt es noch Räuber. Ich weiß nicht, die Polizei sperrt mich ein, weil ich einen Vollbart habe und obdachlos bin. Die Räuber, die mit dieser, so wie man sich einen Comic-Räuber vorstellt, wie ein Panzerknacker mit dieser Augenmaske und mitgezogener Waffe herumläuft, das ist vollkommen wurscht, der stiehlt das Geld, das man einstecken hat. Das können Münzen oder Scheine sein. Wenn ich über Mickey Mouse spiele, dann Donald Duck Spiel an Contra 64. Wenn man aber genug Geld hat, es sind Münzen, 10 Münzen sind ein Geldschein. 10 Geldscheine sind 10 Dollar am Konto. Das muss man Gott sei Dank wenigstens, das muss man nicht selber überweisen. Also der Räuber stiehlt einen Münzen und Geldscheine. Dass das am Konto ist, das ist sicher. Mhm. Vorm Räuber. Es gibt aber noch
das Finanzamt.
Den IRS.
Unglaublich.
Die Pfandflaschen habe ich nicht versteuert.
Und das Finanzamt, das räumt das Konto leer.
Jetzt muss ich mal gerade fragen, wie lange hat man denn an dem Spiel dann gespielt, wenn man es durchspielen wollte?
Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe auch schon so sehr lange dran gespielt.
Oder anders gefragt, gab es da ein Ende oder ein Ziel, auf das man dann hinsteuerte? Oder?
Ich weiß es ehrlich
oder gesagt nicht. Oder ist einfach so irgendwann Altersschwäche eingesetzt?
Ich glaube, es hat schon ein Ende. Ich glaube, man muss 1 Million Dollar haben oder was halt die Maximalsumme ist oder so. Vielleicht hat es doch überhaupt kein Ende. Das kann auch gut sein. Ich habe es nicht so weit gespielt, weil es wirklich schwer ist. Und es ist ja nicht so, dass du eine bestimmte Anzahl an Leben hast. Das kann sein, dass du dieses Spiel eine Stunde lang spielst, schon urweit bist, deinen Uni-Abschluss schon fast hast. Und dann hast du vielleicht den Pech, dass am nächsten Tag dir der Bart nachwächst und vielleicht auch noch das Hotel, die Zimmermiete beim Hotel fällig gewesen wäre, gleichzeitig eine Polizist vorbeilauft, dich einsperrt. Das Gefängnis ist aber im Süden, wenn ich mich jetzt nicht täusche, du warst vielleicht aber gerade irgendwo anders, dann hast du vielleicht auch noch gleichzeitig relativ wenig zu essen, schaffst es nicht mehr zur Suppenküche, weil die hat ja zu, Geld hast auch nicht mehr, weil ich der IRS vorher erwischt hat und du bist tot. Das kann ganz schnell passieren bei dem Spiel, was ein bisschen frustrierend ist. Aber ich bin jetzt irgendwie abgeschwiffen, die Frage, weil was war denn die Frage?
Die Frage war eigentlich, oder dazu, man wollte darüber philosophieren, wie das eigentlich ist mit Spielen, die kein so, Ende ja, haben, genau. Ob man da sagen also
das
kann,
war jetzt dass ein Zeitfresser, genau. sagen wir so, das war ein Zeitfresser. Aber wie würde ich Casual würde ich definieren, ein Spiel, ist die Antwort auf die eigentliche Frage.
Du solltest in die Politik gehen.
Ja, gell?
Ich sehe wirklich eine glänzende Zukunft.
Also ein Spiel, das man immer wieder spielen kann, wo man aber eigentlich mehr oder weniger immer das Gleiche macht,
genau.
Aber es trotzdem nicht langweilig wird.
Würde ich mitgehen. Mhm. Würde ich mitgehen, ne? Also bei mir, muss ich mal einhaken, das erste Spiel, was ich so als Zeitfresser veranschlagen würde, das wäre Elite gewesen bei mir. Und zwar um C64 noch nicht mal, weil da hat es mal nicht gefallen. Da war mal diese Vektorgrafik als ein bisschen popelig. Und auf dem Amiga fand ich, da sah es schon ein bisschen besser aus. Da waren die ganzen Sachen ja dann auch befüllt, farblich und so. Mhm. Und gerade dieser, dieser Marketplace, ne, wo man dann Sachen gekauft hat, Sklaven, Drogen etc., das wurde alles sehr grafisch so ein bisschen dargestellt. Auch dass die Sachen, mit denen man das Schiff equippen konnte und so, die Laser. Und das hat mich damals unheimlich beflügelt. Und das ist ja auch quasi wirklich endlos groß vorgekommen damals, ne? Weil man ja dann noch von Galaxie zu Galaxie fliegen konnte. Es gab ja immer dann eine Mission in den verschiedenen Galaxien. Und da hatte ich wirklich Stunden für Stunden reingesetzt, weil man halt auch dann weiterkommen wollte und so. Ich sag mal, Ziel war ja irgendwo, dass man Elite wird. Man hat ja pro Erfahrungspunkte, ist man ja dann solche Stufen halt hochgegangen. Und das Maximum wäre halt Elite gewesen. Hat ja auf dem Amiga nie geschafft. Aber das ist auch witzig, weil irgendwie kein Mensch außer mir kennt das. Es gab auf dem PC, gab es Elite Plus. Das war quasi, ist Elite gewesen auch. Ne, war dann halt optisch sah es nicht so schön aus wie auf dem Amiga. Aber das hatte ich durchgespielt. Und zwar hatte ich da den Status Elite bekommen und da gab es einen Endbildschirm. Du siehst dann halt so einen Raumpiloten in so einem Astronautenanzug, der quasi wie so ein FBI-Ausweis ins Bild hält, auf dem dann Elite draufsteht. Ich weiß bis heute nicht, ob es das auf dem Amiga oder C64 auch gegeben hätte, aber am PC definitiv ging's.
Elite war ich zu blöd.
Wieso?
Das Landen auf diesen, in diesen dämlichen. Ich weiß nicht, was muss das für ein Ingenieur sein, der es für eine mördergute Idee hält, eine Raumstation zu bauen, die rotiert und die man nur über einen einzigen Weg reinkommt, man aber mit diesen Weg in diese Öffnung, man muss aber gleichzeitig rotieren. Das muss übereinstimmen, weil sonst fliegt man dann irgendwie dagegen. Ist. Warum?
Ja, das war natürlich, erklären kann man das im Spiel ja alles wegen hier Gravitation und so und Corioliskräften. Aber ja, das war ja sowieso ein für sich ja nur am Anfang schwer, ne? Weil später hatte man ja dann den Landing-Computer, da hast du ja nur noch drauf gedrückt und genau. Dann warst du ja drin.
Ganz genau. Ja, ich glaube auch, so die ersten 4, 5 Flüge, da hat man immer echt geflucht, weil jedes Landen da einen Schweißausbruch verursacht hat. Und das war ja auch so das Erste, was man gekauft hat, ne, diesen Landecomputer. Aber dann habe ich auch gedacht, dann müsste das doch dein Spiel gewesen sein, Pauli. Wenn du immer schön den Donauwalzer hören kannst, das hat dir doch bestimmt unglaublich viel Spaß gemacht. Oder nicht?
Nein, ich habe, das ist auch so ein Beispiel, das habe ich zwar schon gespielt öfter, aber nie wirklich ernsthaft. Sondern einfach nur zum Spaß herumfliegen, Sachen abschießen, nicht irgendwie auf Story oder so.
Hat ich gesuchtet. Ne? Story kann man ja nicht richtig sagen. Wobei, wenn das mit den Missionen anfängt.
Ja, ein bisschen was passiert.
Ein bisschen passiert was, ja. Aber im Grundsatz hat man da auch so, man konnte halt seine eigene Geschichte spielen.
Ja, aber da hake ich mal ein. Das war bei mir eigentlich genauso, wie du das so geschildert hast. Also auf dem C64 habe ich es auch nicht gespielt, obwohl das da ja so der absolute Kracher war, weil das ja auch im Grunde eigentlich undenkbar gewesen ist, dass sowas überhaupt auf dem C64 funktioniert mit diesen riesen Galaxien und zigtausend Sterne, die man alle anfliegen konnte, die alle eine Beschreibung hatten, auch wenn das alles viel getrickst war, damit das überhaupt mit dem wenigen Speicherplatz funktioniert. Aber das hat ja wirklich gut geklappt, aber mir war das auf dem C64 dann auch mit der Grafik, mit diesen Vektorlinien und so ein bisschen zu wenig. Und ich habe es auch auf dem Amiga gespielt und ich habe auch Elite Plus gespielt. Das weiß ich sogar noch, weil das hatte ich auch mal, das war eins der wenigen Spiele, die ich sogar im Original hatte. Mittlerweile ist es leider weg, aber ich habe die Copy Protection noch. Das ist so ein rotes Blatt Papier mit relativ schwach gedruckter Schrift. Also das kannst du selbst heute mit der besten Lampe kaum noch lesen. Aber ich hab jetzt irgendwann diesen Zettel wiedergefunden und dachte, was ist denn das bloß? Und dann habe ich da ein paar Wörter entziffern können und da standen dann sowas wie Love und Lesti, also die Planetennamen halt drauf. Und dann dachte ich, okay, das muss bei Elite dabei gewesen sein, aber ich habe mich da auch gar nicht mehr so richtig dran erinnert. Übrigens, genau wie du, ich sage immer Elite. Als Kind hat man das sowieso gesagt. Heute habe ich mittlerweile auch mitbekommen, dass das Elite heißt, weil es ja ein englisches Spiel ist, aber das ignoriere ich einfach weiterhin. Das war immer Elite und das wird es halt auch bleiben.
Das wie, so ist es. Wie der Deutsche immer Huawei sagt, statt Huawei.
Genau. So heißt das doch, oder?
Ja. Elite hat ein wirklich gutes Handbuch.
Ja, da war bei Elite Plus
50 Seiten oder so, relativ lang, wo wirklich alles beschrieben ist. Sachen, die man eigentlich gar nicht wissen müsste, was für Räumlichkeiten, also was für Räume im Raumschiff drinnen sind, wo die Hygieneeinheit ist und so, braucht man für Spiel eigentlich überhaupt nicht. Aber für die Immersion finde ich das gut. Also es ist wirklich... Da hat man sich noch angestrengt.
Ja, absolut. Und mir hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, da zu handeln, dann irgendwelche Sachen zu kaufen und auf einem anderen Planeten dann wieder zu verkaufen. Und wenn dann mal wirklich so ein anderes Handelsschiff unterwegs war, man überlegt hat, ja, greife ich das jetzt an oder nicht? Es war ja, glaube ich, so, wenn man weit genug von der Station weg war, konnte man das ja auch angreifen, ohne dass da die Polizei gekommen ist. Man durfte sich halt nicht erwischen lassen.
Richtig, genau. Richtig, dann kam die Polizei.
Genau, da hat er dann auch am Radar so ein S irgendwie angezeigt, dass man da in dem, ja, ich weiß nicht, was es heißt, ich habe mir immer gesagt, das ist der Sicherheitsbereich, genau, irgendwie nahe der Station irgendwie ist, ne, und dann kommt halt die Polizei raus, wenn man da schießt. Und dann sieht man das ja auch an seinem Status. Man ist ja dann, also man hat ja einerseits die, den Level, der dann bis zu Elite werden kann, wenn man da ein paar tausend Abschüsse hat, das habe ich auch was heißt auch, du hast es ja sogar hingekriegt, ne, hast du gesagt, am PC, also das habe ich, glaube ich, nie gemacht, aber ich habe da auch einige Stufen schon geschafft, weil ich das wirklich auch, also das ist auch für mich einer der ersten Langzeitfresser schlechthin gewesen, weil man da wirklich viele, viele Stunden drin versenken konnte in dem Spiel.
Oh ja, ich habe sogar noch bis heute auf irgendeinem Blog aus der Grundschule, da hatte ich mal in der Grundschule so Notizen zugemacht, wo ich dann auch, was ich so Stück für Stück als nächstes dann kaufen will, so auch so priorisiert, ne? Hier ein Greifarm, dass man halt konnte das ganze abgeschossene Treibgut und so einsammeln. Dann halt am Schluss war ja dann der Military Laser, das war ja so die stärkste Ausbaustufe.
Ja,
es gab so vielen ECM, wo man konnte dann halt Raketen ja zerstören. Dann ECM-Jammer gab es dann später ja, womit man dann das Ganze unterdrücken konnte wieder. Also es war schon, wie du sagst, ne, eigentlich auf ganz wenig Speicherplatz hat man da unheimlich viel reingepackt.
Ja. Ja, also das ist so ein Spiel, ihr habt es gespielt, so wie man spielen muss. Ich nicht. Ich hab daraus ein Casual-Game gemacht, wenn man so will. Das kann man aus vielen Spielen machen. GTA zum Beispiel, das ist auch sowas. GTA, ich habe GTA 1 gespielt, ich habe GTA 2 gespielt, 3 und wahrscheinlich San Andreas auch, keine Ahnung, oder Vice City. Mhm. Ich habe aber kein einziges GTA so gespielt, wie man spielen soll. Ich habe kein einziges GTA nach der Story gespielt, sondern ich habe GTA gestartet und habe geschaut, dass ich so viel Chaos und Zerstörung verursache, wie es halt möglich ist, bevor mich die Polizei dann irgendwie schießt oder was auch immer. Das war witzig, das hat Spaß gemacht, aber das war es für mich auch. Also ich habe quasi aus GTA ein Casual-Spiel gemacht. Das kann man aus vielen machen.
Das stimmt. Ja, sagt ja niemand, dass du das Spiel so spielen sollst oder musst, wie der Produzent das sich gedacht hat. Ne? Da hast du schon recht, ja.
Spricht aber auch fürs Spiel, wenn man die Freiheiten hat.
Man kann ja auch aus vielen anderen Spielen, kann man ja auch ewige Zeitfresser machen. Wenn ich überlege, zum Beispiel Maniac Mansion, hatte ich einen Haufen Zeit reingesammelt. Einfach, weil man ja damals noch in dem Glauben war, ach, irgendwo gibt's doch das Benzin für die Kettensäge. Oder irgendwo gibt's doch da irgendwie was, wo man die Treppe reparieren kann in dem einen Raum, um hochzugehen. Und allein deshalb, auch wenn es gar nicht möglich war, war ja alles so Red Herring und so. Und trotzdem, man war ja der Meinung, vielleicht geht's ja doch, ne? Und was hatte ich da auch eine Zeit reingesammelt, ne? Obwohl das Spiel schon lange gelöst war und dann, ja, aber irgendwie, da muss noch mehr sein. Immer dieser Traum und dieser Wille, da ist noch was, das hat man noch nicht gesehen.
Ja, das stimmt. Ja, das gilt ja für Point-and-Click-Adventure sowieso früher, ne? Man hatte ja, also heute habe ich da einfach auch gar nicht mehr die Geduld dafür, solche Spiele zu spielen. Also jedenfalls ganz, ganz selten, weil ich halt auch weiß, wenn ich irgendwo hänge, naja, guckst du mal ganz kurz im Internet, dann hast du in einer Minute die Lösung. Dann machst du irgendein Let's Play an oder halt einfach eine Komplettlösung auf oder sowas. Und leider habe ich wirklich nicht mehr die Geduld, so wie früher. Ich weiß auch noch, Maniac Mansion habe ich monatelang gespielt, weil ich halt irgendwann nicht weitergekommen bin und ja, dann hat man halt keine Idee mehr. Dann hat man auch keine Happy Computer, in der eine Lösung drinsteht oder sowas und hofft dann auf den nächsten Monat. Und dann will man aber weiterkommen, startet das Spiel wieder und probiert einfach alles aus. Also geht zu jeder Tür, ob nicht doch irgendwo noch ein Gang offen ist. Benutzt sämtliche Items im Inventar miteinander und mit anderen Gegenständen in dem Bildschirm, einfach in der Hoffnung, dass irgendwas passiert, was man vielleicht gerade gar nicht rafft. Da konnte man auch wahnsinnig viel Zeit drin versenken, das ist richtig. Wobei das Witzige ist ja, wenn man heute weiß, wie solche Point-and-Click-Adventure gespielt werden wollen, also wie die Rätsel gelöst werden, dann kommt man da ja unglaublich schnell durch. Ne? Also auch so ein Day of the Tentacle, was mich monatelang eigentlich beschäftigt hat, immer wieder mal, natürlich nicht jeden Tag, aber immer wieder mal. Ich glaube, wenn du weißt, wie es geht, spielst du das in anderthalb oder zwei Stunden durch. Ja, das ist gar nicht so viel.
Es kommt halt immer darauf an, wie abwegig die Rätsel oder so sind. Weil Maniac Mansion zum Beispiel hatten wir recht schnell durchgespielt. Das hatte ich ja damals auch Weihnachten bekommen. Weihnachten 89 müsste ich das bekommen haben. Und das hatten ich und mein Bruder und mein Cousin. Der hat bei uns also nicht weit weg gewohnt. War zu Fuß, war mal in zwei Minuten bei ihm und umgekehrt. Der hatte das vorher schon gehabt und da hatten wir auch regelrecht zusammen dann immer gegenseitig auch angerufen und gemacht. Und das hatten wir wirklich, ich glaube, in zwei Wochen oder so hatten wir das echt durchgespielt. Und wenn man dann genau wusste, was man wie machen musste, das war, glaube ich, ja so 2,5 Stunden hat man dran gesessen, da war es dann durch.
Da muss man aber fairerweise dazu sagen, das liegt ja nicht nur daran an den Rätseln, wenn man schon weiß, wie es funktioniert, sondern das ist ja quasi die Netto-Spielzeit. Wenn du schon mal gespielt hast, du klickst dir die ganzen Dialoge weg.
Ja.
Schaust du ja dann nicht nochmal an, die liest du ja nicht nochmal durch. Und das ist auch einiges. Also wenn ein gutes Adventure ist, ist das einiges an Zeit, was da auch eingespart wird durch die Dialoge.
Das ist ja zum Beispiel gerade gutes Beispiel. Ich hatte ja dann ein Bild neulich gepostet hier von Alva's Awakening am Schluss. Das ist ja auch so quasi, wie man durchgekommen ist. Da musste Chris ja schon lachen, weil hier der Todescounter auf null bei mir stand. Ich hatte es natürlich mit Safe State gespielt. Genau. Und da war ja auch eine Spielzeit angegeben. Ich muss mal gerade wieder schauen, ich habe sie hier auf Seite. Das entsprach bei weitem nicht dem, wie lange ich wirklich dran gesessen habe. Das war hier 4 Stunden 38, aber das war ja nur das quasi immer von dem abgespeicherten Spielstand. Also ungelogen, ich denke, 12, 13 Stunden habe ich da locker drin versenkt.
Ja, das stimmt. Mit Safe States, das macht es natürlich auch wesentlich leichter. Ich habe auch ein paar Spiele ja aufgeschrieben, aber mir fällt jetzt gerade eins ein, was ich gar nicht, auf das ich gar nicht gekommen bin. Aber bei den Safe States fällt mir das jetzt gerade ein. Und zwar ist es das erste Super Mario Brothers, also das erste Jump'n'Run, richtige, ne? Das erste Super Mario Bros. Das ist ja auch eigentlich sauschwer. Wenn man weiß, wie man das Spiel wirklich spielen kann, dann geht es unglaublich schnell. Es gibt ja auch diese Warp-Röhren, wo man dann ganze Level überspringen kann. Und ich weiß noch, also früher konnte ich das nie durchspielen. Ich habe es nicht geschafft. Gerade weil die letzten Level, die sind auch wirklich sehr, sehr knackig. Also der Schwierigkeitsgrad, der ist da schon ziemlich hoch. Ich hatte später mal das Super Mario World auf dem Super Nintendo. Ein fantastisches Spiel. Aber das fing dann auch so, glaube ich, zum ersten Mal an bei Mario, dass die so mit Extra-Leben um sich geworfen haben. Da gab es dann Level, da konnte man dann 3, 4 Extra-Leben kriegen. Und wenn man dann gestorben ist und einen neuen Durchlauf gemacht hat, dann hat man wieder 3, 4 Extra-Leben gehabt. Und eine Batterie zum Speichern gab es ja auch. Ja, und irgendwann hast du dann 90 Leben gehabt und dann bist du natürlich irgendwie durch das Spiel durchgekommen. Das fand ich immer ein bisschen doof, weil das so den Schwierigkeitsgrad eigentlich kaputt macht, wenn man dann unendlich viele Leben irgendwie sich erspielen kann. Aber das ging bei dem alten Mario Bros. 1 meiner Meinung nach noch nicht. Und dann waren ja auch die letzten Level, die waren schwer. Zusätzlich war es dann so, dass es da auch ein paar unsichtbare Türen gab, die man erstmal finden musste mit einem Item. Und wenn man da eine falsche genommen hat, war man wieder am Level anfangen, musste wieder von vorne anfangen, dann ist die Zeit irgendwann abgelaufen. Also das war schon wirklich ziemlich gnadenlos. Das hätte ich ohne Save States nie durchgespielt. Irgendwann habe ich es mal durchgespielt auf dem NES Classic Mini, also die erste Mini-Konsole, glaube ich, die so rauskam, als dieser ganze Trend damit dann losging. Da war das auch drauf und da habe ich es dann mit Save States durchgespielt. Fand das auch echt toll. Aber ich habe wirklich auch damit noch ziemlich lange gebraucht, weil es einfach ein schwieriges Spiel ist. Und jetzt habe ich seit einiger Zeit, also seit kurzem, habe ich dieses NES-Modul auf der Switch, dieses, wie heißt denn das nochmal, dieses World Cup, oh Gott, ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Nintendo,
ne?
World Cup sogar.
Ja, Nintendo heißt das so? World Cup.
Ja, ja.
Genau, wo diese Minispiele halt drauf sind vom NES und man da so ein paar Missionen dann auf Zeit lösen muss. Und da gibt es halt auch jede Woche dann, also wirklich, so eine Meisterschaft, die man dann spielen kann. Man spielt das für sich, aber der Punktestand wird hochgeladen und dann vergleicht man sich halt mit anderen. Und in einer Challenge war das tatsächlich so, dass man Super Mario 1 durchspielen sollte. Und wenn die Woche abgelaufen ist, also wenn die Challenge vorbei ist, dann kann man sich ein Video angucken von dem Spieler, der den ersten Platz belegt hat. Und der hat das in, ich weiß nicht, 4 Minuten durchgespielt oder so.
Ja, aber dann ist doch wahrscheinlich jeder Glitch oder so genutzt worden, oder?
Ja, in dem Fall glaube ich sogar nicht. Also ich hab mal den Gewinner gesehen bei einem Donkey Kong, bei einer Donkey Kong Challenge. Der hat tatsächlich einen Glitch gehabt. Der ist eine unsichtbare Leiter hochgegangen und war dann halt wesentlich schneller, als wenn du auf dem normalen Weg da das Level beendest. Aber der hat wirklich so perfekt gespielt. Er ist einfach nur durchgerannt und wusste ganz genau, wo er springen muss und wo er einen langen Sprung macht, wo er einen kurzen Sprung macht. Der hat natürlich alle Abkürzungen gekannt, also die Warp-Röhren und sowas, alle mitgenommen. Und der ist in einem unfassbaren Tempo da irgendwie durchgeballert. Das ist für mich unvorstellbar gewesen. Fand ich aber sehr beeindruckend. Aber da habe ich auch gedacht, wenn du das auch so trainierst, dann ist das auch also definitiv ein Langzeitfresser. Da müssen viele, viele Stunden Arbeit dahinter stecken, damit du das hinkriegst.
Was gab es noch? Ich weiß noch, bei mir auch riesen Langzeitfresser auf dem Amiga, später Dungeon Master. Dungeon Master hatte ich auch Stunden versenkt ohne Ende. Und das ist so ein Spiel, das ist auch, gehört eigentlich noch zu meinen Unvollendeten, weil da bin ich mit meinem Cousin damals auch bis zum Schluss gekommen, bis hier bei Lord Chaos. Den musste man ja dann auch mit diesem, ich glaube, das war der Rainbow Stuff, da musste man ihn so einsperren quasi und konnten dann erst mit diesem Stab besiegen. Und das hatten wir damals nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war im Spiel oder so, aber es funktionierte einfach nicht. Also das Spiel auch unheimlich gut gewesen, weil halt in der Art her war das ja damals auch wieder so ein Novum. Ne? So was gab es ja vorher noch nicht so in der Qualität, dass man so durch einen Dungeon 3D-mäßig, in Anführungszeichen, halt durchgegangen ist. Hat halt so ein bisschen bedrohlich auch gewirkt. Auch
ja, vor allem in Echtzeit. Ne?
Mega, ja. Da hatte ich auch wirklich Stunden dann. Dunkle Dimensionen will ich nicht wieder anfangen, auch da auf dem C64, ne? Ist ja Open World, sage ich mal, auf dem C64. Auch da eine Stunden rein versenkt. Das waren so die typischen Langzeitfresser damals, lange vor WoW.
WoW.
Ja, WoW. WoW habe ich zum Glück nie gespielt. Das ist aber eine andere Geschichte, ja. Die könnte man vielleicht ein andermal erzählen, wenn man sich auch mal so über Sucht und Computerspiele unterhalten möchte. Aber das war wirklich der Grund bei mir. Ich war wirklich regelrecht süchtig nach Diablo 2 und habe das ohne Ende gezockt. Und ich habe mir aus dem Grund nicht WoW gekauft, weil ich wirklich Angst hatte, dass das ein Problem werden könnte. Ich habe das schon gemerkt. Ich habe, als Diablo 2 aktuell war, da habe ich gerade meine Diplomarbeit geschrieben, also mein Studium, meine Abschlussarbeit an der Uni geschrieben. Und da gab es einige Tage. Da bin ich morgens um 8 an den PC gegangen, um an der Arbeit zu arbeiten, zu schreiben. Und habe dann direkt Diablo angemacht und habe um 20 Uhr ausgemacht oder sowas und war fix und fertig. Und hätte also wirklich am Ende des Studiums fast mein Studium damit versemmelt mit diesem Spiel. Und irgendwann habe ich dann aber auch Gott sei Dank gemerkt, dass das jetzt vielleicht ein bisschen extrem ist, was ich da mache. Und habe aus dem Grund bis heute nicht eine Minute WoW gespielt. Ich wollte das damals nicht anfassen.
Weise,
ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
Ja, weise, ja. Entscheidung. Bei mir, genau. Das gehört ja eigentlich jetzt gar nicht so hier in die Folge rein, aber muss ja auch kleiner Exkurs. Bei mir war damals so, dass mein bester Freund hat es damals angefangen zu spielen. ich hatte dann immer schon so gewitzelt und dann, ja, jetzt komm, jetzt mal gehen noch weg oder sonst irgendwas. Und er dann immer, nee, ich habe noch Raid oder sonst. Ne? Da dachte ich immer, oh, hör auf. Und hat schon so Sachen wie sozialer Abstieg und so dann um mich geworfen. Und dann ging damals gerade so Beziehungen von mir halt in die Brüche und auseinander. Und da dachte ich auch, komm, ich probiere das jetzt auch mal. Ne? Und dann hat sich das Blatt sowas von gewendet, weil Thorsten, liebe Grüße, hat damals dann mehr oder weniger aufgehört zu spielen und ich bin voll dran hängen geblieben. Ne? Und muss auch sagen, krass. Es hat heute noch Potenzial, dass ich könnte rückfällig werden. Aber wenn ich es da mal wieder anmache mittlerweile, nee, das ist auch alles so flott und hoppla hopp geworden und man merkt, dass ich da auch nicht mehr die Zielgruppe heutzutage bin.
Ja, das ist auch gut so. Aber das ist bei diesen Multiplayer-Spielen auch immer das Problem. Das war es bei Diablo auch. Du hast ja immer mit Freunden zusammengespielt und du musstest ja irgendwie auch gucken, damit das stimmig ist und Spaß macht, dass alle so auf dem gleichen Level waren. Das heißt, wenn du mal 2 Wochen nicht gespielt hast, waren die anderen schon irgendwie 20 Level weiter und du warst da halt der Schwächling, der mitgezogen werden musste und das hat den anderen keinen Spaß gemacht und einem selber halt dann irgendwie auch nicht. Und dann hat man versucht, da irgendwie mitzuhalten und das hat sich dann so entwickelt. Also das ist schlimm, aber das ist echt ein anderes Thema. Das war schon ziemlich extrem. Bin ich auch ganz froh, dass ich sowas gar nicht mehr spiele. Aber ich hatte auch mal überlegt, was so meine ersten Langzeitfresser gewesen sind. Und da bin ich, wir hatten ja ganz am Anfang auch mal kurz so beim Atari irgendwie angefangen. Da ist mir eigentlich nichts eingefallen. Auch wenn ich manche Spiele häufig gespielt habe, sowas wie Missile Command oder so, ist ja auch so ein typisches Beispiel. Ein Spiel, bei dem es kein Ende gibt, ja auch ganz bewusst, also der Spieler soll da ja dann irgendwann auch draufgehen, ist halt ein Highscore-Spiel. Je nachdem, wie gut man es konnte, konnte man ein paar Minuten länger spielen oder eben nicht. Aber das habe ich nie so als Langzeitfresser gesehen. Nee, aber
sehe ich auch so, weil das war, wie du sagst, ne, man konnte da zwar so Highscore-Jagden und so machen, und auch wenn dann mal irgendwas so abgeschlossen war, zum Beispiel jetzt Jungle Hunt, war ja so ein Spiel, das konnte man durchaus ja durchspielen. Genau. Und dann hat es aber wieder von vorne ja angefangen. Und muss ich sagen, das würde ich alles so als Casual-Spiel einordnen, gerade so auf
Atari. Wollte ich gerade sagen, wäre das denn nicht auch eigentlich ein Casual-Spiel, weil die Runden dauern nicht, die Partien dauern ja nie lang. Ja. Und auch bei Jungle Hunt, dann spielt man es einmal durch, spielt man es vielleicht 2-mal durch, aber 3-mal wird schon schwierig und dann dauert die Partie trotzdem nur 5 Minuten.
Ja. Also. Ja, alles, das sind wirklich alles in meinen Augen auch eher Casual-Spiele. Klar, man kann da riesig Zeit drin versetzen, aber wie gesagt, man speichert da ja nichts ab oder so. Man denkt sich, oh, jetzt zocke ich mal eine Runde Phoenix, jetzt zocke ich mal eine Runde Space Invaders oder so. Macht das eine Zeit lang oder Hero, das sind alles
Phoenix.
Die typischen Sachen.
Ich hasse Phoenix.
Ich liebe Phoenix, ich liebe es.
Ich kann es nicht und deswegen hasse ich es.
Ja, so Zeitfresser, wie gesagt, das hat, finde ich, dann erst auf dem C64 so langsam angefangen.
Ja, wobei diese Zeitfresser, Casual Games können ja auch Zeitfresser sein, aber nicht eben, weil das Spiel so ewig lang dauert, sondern weil du es immer und immer wieder wiederholst. Immer wieder
spielst, ne? Genau.
Ja.
Nee, Zeitfresser würde ich dann eher so Sachen dann C64 wie Bard's Tale zum Beispiel, absolut, konntest du ja wirklich Stunden reinsammeln. Was gab es auch im C64 noch alles? Ne? Oder Captain Blood, kennt ihr noch die Arche des Captain Blood?
Nee, das sagt mir gar nichts.
Den Namen hätte ich mal gemerkt.
Ja, das ist, schaut es euch mal an. Das war Musik, wurde von, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Jean-Michel Jarre sogar komponiert für das Spiel. Das war recht bekannt. Das war, glaube ich, ein französisches Spiel von einer französischen Software-Schmiede. Das ist Halbwissen jetzt alles. Weil mein Cousin hatte das im Original, der hat das Original geschenkt bekommen. Und das war auch so Weltraum, puzzlemäßig. Das ist auch so ein ultra langes, endlos Ding gewesen. Konnten wir aber durchspielen.
Also das sagt mir jetzt, wie gesagt, nichts. Aber bei, wie heißt das, Captain Blood, hast du gesagt? Da fällt mir auf jeden Fall bei dem Namen ein Spiel ein, was ich hier auf meiner Liste hatte. Das war so, glaube ich, so mein erster wirklicher Langzeitfresser, und zwar auch auf dem C64. Und das war das gute alte Pirates. Das habe ich irgendwann gehabt. Ich glaube, man muss nicht erklären in dem Spiel, worum es geht. Das kennt wahrscheinlich wirklich jeder. Man ist halt Kapitän von einem Schiff in der Karibik, in der Piratenzeit, und zieht da rum, kann für, was war das nochmal, England, Frankreich, Holland oder Spanien da spielen und ja, einfach eine Karriere als Pirat bestreiten und andere Städte angreifen, andere Schiffe angreifen, die Schatzflotte, den Silberzug überfallen. Und da gibt es ja auch noch jede Menge zusätzliche Aufgaben. Und das war, also das ist auch so ein Spiel, was für mich unglaublich ist, dass das vom Umfang her überhaupt auf dem C64 funktioniert, weil das ja auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen schon eine Open World war. Also man kann da wirklich viel Zeit da verbringen, um mit seinem Segelschiffchen da in der Karibik rumzufahren. Und man hatte auch, und es gab bei dem Spiel ja auch kein so richtiges Ende. Es gab, also irgendwann ist man halt alt, zu alt gewesen, dann hat man seine Piratenkarriere beendet und dann hat man dann die Highscore-Einstufung bekommen und wusste halt, was man, also welchen Titel man da bekommen hat. Das war ja bei den Sid Meier-Spielen früher häufig so, dass man da irgendeinen Titel bekommen hat. Aber es gab ja so viele Dinge, die man machen konnte. Also man konnte versuchen, für sein Land einen Adelstitel oder alle Adelstitel, die man dadurch durchlaufen kann, zu bekommen. Oder nicht nur in seinem Land, sondern auch in anderen Ländern. Man hatte verschollene Familienangehörige, die man finden konnte, wenn man da genug Informationen bekommen hatte. Ne? Es gab irgendwie besondere Schätze, Inka-Schätze oder so. Ja, Inka-Schätze waren das, die man dann auch finden konnte. Ich glaube, wenn man im Anschluss, wenn man seine Familienmitglieder gefunden hat, hat man da einen Hinweis auf die Karten bekommen. Man konnte gucken, dass man die Gouverneurstochter heiratet und da dann auch wieder Ansehen bekommt und so weiter. Also man konnte so unfassbar viel in diesem Spiel machen. Das ist, glaube ich, so das erste Spiel gewesen, was ich also wirklich auch stundenlang am Stück gespielt habe und dann hat man halt abgespeichert und am nächsten Tag weitergespielt und ja, ich weiß gar nicht, ob das da auch so ein How Long to Beat oder so, ob es da auch irgendwie eine Einstufung gibt, weil wie gesagt, so ein richtiges Spielziel gibt es ja halt einfach nicht. Irgendwann hört man auf, weil man eben zu alt wird. Aber so in meiner Erinnerung konnte man da an einem einzigen Spielstand auch locker 20, 30 Stunden oder sowas verbringen. Und das war ja für damalige Verhältnisse eigentlich ein völliges Novum. Also wenn man jetzt Langzeitfresser und Computerspiele hört, dann denkt man ja wahrscheinlich mal als allererstes an sowas wie Assassin's Creed oder so, aber oder Skyrim oder Witcher 3, wo man auch 150 Stunden plus ganz viel X spielen kann. Aber sowas gab es ja nun früher alles bei Weitem noch nicht. Und Pirates war da so das Erste, auch zusammen mit Elite, wo man wirklich also ganz, ganz lange an einem Spielstand spielen konnte.
Ja, was auch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Also Pirates, bin ich ganz bei dir, eins der frühesten Spiele, an die ich mich erinnern kann, die ich wirklich nach Story gespielt habe. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, ist gut, wir sind ja wie immer super vorbereitet, also haben wir seitenlange Skripte, wissen Sie. auf das will ich jetzt eigentlich gar nicht so im Detail eingehen, weil ich glaube, dass das fast eine eigene Episode wert ist. Und zwar sage ich deswegen jetzt allgemein Wirtschaftssimulationen. Ja. Da hat es ja genug gegeben. Angefangen von Öl Imperium über Kaiser, Vermeer, Hanse und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, das sollten wir uns notieren für eine eigene Episode. Da kann man, glaube ich, sehr lang drüber sprechen. Deswegen allgemein Wirtschaftssimulationen oder Manager, wie Fußballmanager,
da war ich immer raus.
Tischtennismanager, was weiß ich, was ich glaub, für ein Manager, glaub, was noch gegeben Chris, hat, am
Kombi-Rapieren. Ja, da könnte ich auch ganz viel erzählen.
Da hat es sogar einen Manager gegeben, da hat man sich Spieler dopen können. Man hat sie noch nicht erwischen lassen. Pirates, kennt ihr seid so die alten C64-Veteranen. Und zwar, das Spiel habe ich damals nur unbeabsichtigt gestartet, weil ich gedacht habe, das ist was anderes. Und jetzt kommt nichts Schlüpfriges, keine Sorge. Und zwar, es ist eigentlich darum gegangen, dass ich Pirates haben wollte oder starten wollte. Und ich starte es. Und was war es? Es war Pirates, aber es war Pirates of the Barbary Coast. Nee. Kennt ihr das?
Nee, das kenne ich nicht.
Ist ein Piratenspiel, wer hätte das gedacht? Und das spielt an dieser Barbary Coast, das ist die barbaresken Küste. West-Nordafrika, irgend sowas. ich gebe es zu, ich habe es gegoogelt. Und das ist, soweit ich mich erinnern kann, man findet nämlich gar nicht einmal so viel drüber im Internet, nicht so komplex wie Pirates, wie Sid Meier's Pirates. Es war mehr eine Handelssimulation. Man hat aber auch Schiffsschlachten durchführen können. Nicht so cool wie bei Pirates, dass man das Schiff steuert, sondern man hat die Kanonen gefüttert. Man hat keine Ahnung, wie viele Kanonen gehabt, ist von Kanone zu Kanone gegangen und hat sie stopfen müssen, hat die Kugel reingeben müssen, das dann abfeuern müssen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Vielleicht ist cool, müsste ich wieder mal spielen, aber damals war es scheiße. Aber heute bin ich der da permanent vom Thema abkommt. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich wollte auch einen Zeitfresser vor mir geben, den ihr wahrscheinlich kennt. Zwei gibt es, aber über das eine habe ich schon geredet, über Shadow of Rome. Das zweite war ebenfalls PlayStation 2, und zwar Dark Cloud.
Mhm. Ja. Gut, PS2 bin ich sowieso raus, weil da hatte ich ja nur ein paar Spiele besessen und das war ja nur ein kurzes Gastspiel. Das will ich jetzt demnächst mal wieder aufwärmen. Aber nee.
Zelda ist Zelda. Dark Cloud ist so Zelda für PS2 oder Zelda für Arme, keine Ahnung. Der Typ hat auch grüne Kleidung mit grünen Käppi. Und man geht durch Dungeons, muss Monster schnetzeln und sammelt Kugeln ein. Weil irgendein böser Djinn war das, glaube ich, der hat die Städte irgendwie eingesogen, die Gebäude, und die waren in diesen Kugeln, die muss man dann finden und dann muss man die Städte wieder aufbauen.
Ja, sieht sehr Zelda-mäßig aus, ich sehe es gerade.
Ja, es ist, das Aufbauen ist dann so ähnlich wie bei SimCity oder so, irgendeine Städtebausimulation. Man kann nachher die Häuser platzieren, wie man will, oder die Bäume oder die Seen. Oder man platziert sie so, wie es sein sollte. Man muss nämlich die Einwohner fragen, wie hat denn die Stadt ausgesehen, wie soll denn dein Haus ausschauen, weil das muss ja auch passen, wo soll es denn stehen? Und die sagen dann, ja, ich will auf einen See schauen zum Beispiel. Dann muss man das so platzieren, dass es Richtung See schaut. Und wenn man dann die 100% erreicht, passiert irgendwas, ich weiß noch nicht mehr was. Wahrscheinlich irgendwas Gutes und man kriegt irgendwas als Bonus, eine Waffe oder was auch immer. Waffen gibt es auch mehrere. Man muss nur aufpassen, die können kaputt gehen. Etwas, was ich hasse grundsätzlich bei Spielen, dass wenn Waffen kaputt gehen können, ich hasse es. Es gibt verschiedene Charaktere. Es gibt einmal den Hauptheld, da gibt es noch so ein Katzenmädchen und einen Typen mit Hammer. Die können halt unterschiedliche Sachen machen. Dieses Katzenmädchen kann springen. Springen kann man nämlich überhaupt nicht. Und es gibt Passagen, da kann man nur mit den Katzenmädchen rüber, weil die halt springen kann. Oder den Hammertypen, weil der kann Schalter drücken mit seinem großen Hammer. Da hat man geschaut, dass man den Spielern einen Riegel vorschiebt, dass sie zu schnell vorankommen. und dadurch war es Zeitfresser. Und es hat schon Spaß gemacht. Es gibt noch den zweiten Teil. Dark Chronicle, beides übrigens sauteure Spiele für die PS2 mittlerweile.
Okay.
Ich hatte das Glück, das damals auf einem Flohmarkt zu kaufen, als die PS2 noch aktuell war. Deswegen waren es noch 10 Euro, das würde ich dafür mal ausgeben habe. Aber jetzt zahlt man wahrscheinlich mindestens das Fünffache. Nehme ich einmal stark an. Also sauteuer. Für meine Verhältnisse sauteuer. 50 Euro PS2-Spiel, das ist mir nicht wert. Sagen wir es mal viel.
Das stimmt.
Es gibt sicher noch genug Zeitfresser, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Aber die meisten Zeitfresser waren C64, PS2-Zeiten. Vielleicht noch maximal Xbox 360, aber dann ist die Zeit gekommen und wieder doch älter und die Lebensumstände ändern sich und da hat man dann ganz einfach die Zeit für Zeitfresser nicht mehr.
Ja. Deshalb bin ich ja so dankbar für die Evercades, weil da meiste ja alles wirklich so casual-mäßig ist. Und wie gesagt, hier jetzt viele Sachen, die ich dann wirklich, wenn ich mal einen Tag frei habe oder so, dann auch annähernd durchspielen kann da.
Ja, casual-spielen, man muss sich nur überlegen, mit was wir damals Zeit verbracht haben. Stunden, wirklich Stunden. Snake am Nokia. Gut, das ist vielleicht keine Stunden, aber trotzdem viel zu viel Zeit für das, was es eigentlich ist. Ist Worms eigentlich casual? Nein, oder? Weil die Partien dauern ja dafür eigentlich zu lange. Man kann sie nicht mal als Gelegenheitsspiel bezeichnen, oder?
Schwer zu sagen. Ja, Worms habe ich nie so richtig gespielt. Ich weiß auch nicht.
Ich hatte das auf dem Amiga, aber nee.
Skandal!
bin ich auch nie so reingekommen.
Gibt es doch, glaube ich, auch im Evercamp,
ja,
ne?
Ja, ja, das ist eine von den paar, die mal noch fehlen.
Dann wirst du es bald nachholen.
Es gibt nur zwei Worms, die man gespielt haben muss. Worms 1, da Geschichte wegen, also der, nicht der Story von Worms, aber weil es ist halt Worms, und Worms Armageddon.
Ja, ich werde es sehen.
Ja, muss ich mir auch mal merken.
Es gibt noch eins, das ist auch gut, aber jetzt fällt mir der Titel nicht. Aber man muss nur wirklich aufpassen, es gibt ja gefühlt Millionen verschiedene Worms-Titel und 3/4 davon sind scheiße.
Okay.
Aber die gut sind, sind dafür wirklich gut.
Da muss ich dich dann auf jeden Fall mal vorher fragen, was ich da spielen soll. Weil, wie gesagt, da bin ich so gar nicht eingetaucht. Was ich aber eben interessant fand, du hast ja auch gesagt, dass sich dann auch die Lebensumstände ändern und so. Und ja, das ist wirklich so. Das Problem ist bei mir nämlich, deswegen habe ich auch jahrelang mal so Phasen gehabt, wo ich gar nichts gespielt habe. Eigentlich mag ich diese Langzeitfresser. Also wenn man jetzt auch mal so ein bisschen in die modernere Zeiten überlegt, was das so ist, dann fallen mir da natürlich auch ganz viele Rollenspiele ein. Und sowas habe ich früher unglaublich gerne gespielt. Sowas wie ein Gothic oder so oder auch ein Final Fantasy. Final Fantasy 7, da könnte man sogar noch drüber reden. Das ist ja auch schon Retro. Das habe ich damals auch durchgespielt. Und da sind, glaube ich, auch 100 Stunden oder sowas draufgegangen. Was ich nur sagen will, das sind Spiele, die mir eigentlich auch heute noch wahnsinnig viel Spaß machen würden. Hm. Aber das sind so die Sachen, die ich einfach nicht mehr so in meinem Leben unterkriege. Das ist ja nichts, was du dann 10 Minuten spielen kannst und dann machst du es mal wieder aus und dann spielst du eine Woche später weiter. Und dann hast du wieder alles vergessen, weißt nicht mehr, wo du in welcher Quest gewesen bist. Bei den alten Spielen hast du noch nicht mal irgendwie ein Quest-Logbuch oder so. Da müsstest du dir das alles aufschreiben und das funktioniert dann halt einfach nicht mehr. Deswegen werde ich so schöne Spiele, auch wie Witcher 3 oder so, die mich eigentlich total begeistern, werde ich die wahrscheinlich auch nie durchspielen. Aber ich glaube, das haben wir letztes Mal bei den Unvollendeten, da hatte ich das auch schon mal so anklingen lassen. Aber was mir da jetzt auch nochmal einfällt, du hast ja auch gerade Manager-Spiele angesprochen. Das ist auf jeden Fall ein tierischer Zeitfresser, weil die sind ja relativ simpel, aber man kann stundenlang daran spielen. Ich erinnere mich auch noch beim C64, da gab es mal so einen Tennis-Manager. Der hieß Tennis-Manager von Thorsten Wölki. Ein deutsches Spiel war das. Und das war eigentlich kein gutes Spiel. Das war, glaube ich, ein Basic-Spiel, einfach nur mit Text. Da war keine Grafik groß dabei. Da hat man einen Tennisspieler trainiert und konnte ihn halt zum Training schicken, konnte ihn anmelden und den Turniere spielen lassen. Und dann ist halt das Ergebnis eingeblendet worden. Und das war es letzten Endes. Da hat man, glaube ich, noch Werbegelder bekommen, um sich da über Wasser zu halten. Und Ziel war dann eben, die Nummer 1 in der Welt zu werden. Und im Laufe der Zeit hat man das irgendwann auch geschafft. Also wenn man nur lang genug gespielt hat und dem immer trainiert hat, dann hat sich halt die Vorhand und der Aufschlag und was auch immer so im Promillebereich verbessert und irgendwann war man halt ein guter Spieler. Aber das hat unglaublich lange gedauert, war aber auch eigentlich so ein typisches Casual-Spiel in dem Sinne, dass da so kein großer Anspruch dahinter war, sondern wenn man es lange genug gespielt hat, das ist ja auch so eine Mechanik bei vielen Mobile-Games oder so heute, dann kommt man dann halt weiter. Ne? Das war auch was ich früher lange gespielt habe, genau wie Fußballmanager. Da habe ich heute auch nochmal versucht, mich da irgendwie wieder reinzufinden. Der Gerald Köhler, der damals die Anschlussserie gemacht hat, die ich auch total liebe, der hat ja jetzt auch ein neues Spiel rausgebracht. We Are Football heißt das. Und da gibt es jetzt einen Nachfolger, We Are Football 24. Das ist in diesem Jahr also rausgekommen. Aber irgendwie zündet das bei mir halt auch nicht mehr. Weil das sind auch so Spiele, da hast du einen Spielstand und spielst eine Saison, die dauert dann, also selbst wenn das ein einfacher Manager ist, dauert eine Saison vielleicht 3-4 Stunden. Aber du willst ja dann doch eigentlich, das Schöne bei so einem Spielen ist ja immer, in der unteren Liga anzufangen und seinen Verein bis ganz nach oben zu bringen, bis in die Champions League und alles zu gewinnen. Und da spielst du dann halt 10, 20 Saisons, vielleicht auch noch länger. Und ja, je nachdem, wie umfangreich das Spiel ist, können da halt dann auch mal 200, 300 Stunden irgendwie rechnerisch irgendwie draufgehen. Die muss man erst mal haben, genau. Und die habe ich halt leider nicht mehr.
Dito.
Ansonsten. Es gibt einen einzigen Bundesliga, also Fußballmanager, den ich gespielt habe. Da war ich immer so neidisch auf meinen Kumpel und seinen Amiga. Und zwar Bundesliga Manager Professional.
Ja, den habe ich auch, ja.
Das hat mir so gut gefallen, weil Commodore 64 zu der Zeit, ja. Dass man eben, wenn ein Tor gefallen ist, dass du den Spielausschnitt gesehen hast.
Ja.
Das war Ich hab gedacht, super, genial. Das ist ja, wow, die Zukunft. Ich sehe ein Tor und sehe nicht nur eine Zahl, die höher steigt. Und Final Fantasy VII könnte man wirklich, da könnte man echt lang drüber reden. Auch eins der wenigen Spiele, die ich durchgespielt habe. Inklusive dieser komischen, leicht verstörenden Honeybee-Bar, in die ich da zufällig gestolpert bin, wo ich mit diesen Leuten gebadet habe. Das war sehr komisch. Da habe ich mich schon gewundert, dass das in diesem Spiel war. Aber es ist halt Japan. Und sonst, was wollte ich jetzt eigentlich? Mein Gott, ich bin ja komplett durch den Wind heute. Und dabei habe ich mir nach dem Nachmittag, ich mache noch ein kurzes Nachmittagsschläfchen, dass ich wirklich topfit bin am Abend. Das ist immer, wenn man so viel zu reden hat und aber nur ein bestimmtes Zeitkontingent, weil ihr wollt alle irgendwann schlafen gehen, bevor ihr in die Arbeit geht morgen. Schwierig.
Ja, man kann, denke ich, noch ganz lang weitermachen drüber, ne?
Ja, es hat die Sache mit den Lebensumständen. Das Schwierige ist halt Zeitfresser. Man muss sich da wirklich eben die Zeit nehmen. Durchgehend und nicht nur 10 Minuten, 15 Minuten, weil dann muss man wieder irgendwas anderes machen oder muss sich um die Kinder kümmern oder was weiß ich, Arbeit.
Ich wurde neulich noch gefragt, ne, von Bekannten, wo man meinte, wann machst du das alles, ne? Weil gefühlt, du liest so viele Bücher und machst dann, sag ich mal, ja, wenig Schlaf. Das geht's nicht. Das ist wirklich, meine Zeit beginnt meistens so 9:30, 10:00, ne, wenn die Kids im Bett liegen und wenn dann wirklich still ist, dann gucke ich meistens mit meiner Frau dann noch irgendeine Serie. Wir hatten jetzt jüngst heute noch Black Sails zu Ende geschaut, endlich mal. Und dann sitze ich mich halt noch entweder in die Evercade oder wie gesagt, oder sonst was, oder PC oder lese irgendwas. Anders geht das gar nicht. Ne? Tagsüber hätte ich da wirklich kaum Zeit dafür.
Ja, wenn man Kinder hat, lernt man mit wenig Schlaf auszukommen. Mhm. Black Sails hast du aber lang braucht.
Ja, was heißt lang? Hat Wochen gedauert, bis wir durch waren.
Ja, ich kann mich erinnern, es ist länger her, dass beim Gregor erwähnt hast.
Genau, nee, da kam noch hier Fußball, was war es, EM oder was kam noch dazwischen, und wo dann immer dann da eher Sachen liefen. Es war immer irgendwas gewesen. Aber wir hatten jetzt mal zu Ende geschaut. Und jetzt gucken wir, weil meine Frau es nicht kannte, passt alles so noch zu Pirates heute, die Schatzinsel, und zwar den schönen alten Vierteiler.
Ach, das ist schön. Mhm. Das ist schön, ja. Den kann man bestimmt auch heute noch
gut gucken. Ja, weil sie kannte ihn halt gar nicht, ne? Und das ist, der lief bei uns ganz oft immer, wenn er im Fernsehen war oder sonst was. Das ist ja Kulturgut, kann man schon sagen.
Ja. Ich habe gerade meine Steam-Bibliothek offen. Und das ist ja so ein der Beweis, dass ich keine Zeit mehr für lange Spiele habe. Wenn ich mir die perfekten Spiele anschaue, habe ich da MacPixel 3. Kennt ihr, nehme ich einmal an? MacPixel?
Nee.
Nein? Nee. Also das ist wie WarioWare.
Mhm, ja gut,
das WarioWare kennt ihr aber, oder?
Ja,
diese
Minispielchen, genau.
Ja, so Mikrospiele.
Mikrospiele.
MacPixel ist genauso, nur mit viel mehr Hauen und Pinkling. Doodle God habe ich perfekt, irgendwelche anderen Casual-Spiele. Und das Lustige sind ja die Spiele, die eigentlich dann doch Zeitfresser waren, gut ungeschlagen, aber schon knapp, ist bei mir Left 4 Dead 2, aber dann geht schon weiter. Ich erwähne jetzt nicht die Software, die dazwischen ist. Idle Research, also casualiger geht es ja gar nicht mehr, außer ein Idle-Spiel. Vampire Survivors.
Das habe ich auch gerne gespielt.
Lustigerweise dazwischen ist auch Duke Nukem Forever. Habe ich wohl einmal vergessen, den Computer abzuschalten. Und da sehe ich, und da muss ich einfach eine Empfehlung loswerden. Re-Venture. Wie Adventure, nur mit E am Anfang, Re-Venture. Ein Spiel im Pixel-Look, schön casual, mit einem seltsamen Humor, sagen wir es einmal so, aber ich habe es sehr lustig gefunden.
Man stirbt irgendwie andauernd, ne? Und dann gibt es ja, andere Enden oder sowas.
Es gibt, ich sehe übrigens, es ist jetzt gerade in Aktion um 1,14 Euro. Es gibt 100 verschiedene Arten zu sterben. Also es gibt 100 verschiedene Enden, sagen wir es mal so. Nicht bei jedem Ende stirbt man, aber es fängt schon mal damit an, dass am ersten Tag man läuft und es ist ein kleiner Pixelstein, über den stolpert man und man ist tot. Hat man schon mal den ersten Tod. Über den stolpert man aber auch nur ein einziges Mal. Und so muss man halt herausfinden, auf welche Arten man das Zeitliche segnen kann oder spielt durchspielen kann, um einfach alle Enden zu sammeln. Und das war's dann. Mhm. Also es ist schon casual, aber auch gleichzeitig ein Zeitfresser, weil sie die Karte auch erweitert.
Spielelänge für Komplettisten 12,5 Stunden, Hauptspiel 6,5 Stunden, Good Old Games.
Ja, das geht ja noch. Mhm.
Also ich habe 35,4 Stunden.
Der Genießer.
Ja. Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist echt witzig und das kann man auch einmal nur für 10 Minuten spielen. Und es gibt unglaublich viele Anspielungen auf andere Spiele. Also es ist 1,14 €.
Ja, da macht man nichts verkehrt. Also ich, ja. ich habe auch gemerkt, also zum einen dieses Reventure habe ich auch schon mal als Empfehlung gehört. Es kann sogar sein, dass ich mir das mal geholt habe, aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwo habe ich das, glaube ich, auch. Deswegen ist mir das mit den Toten irgendwie gerade wieder eingefallen. Das muss ich mir auch wirklich mal angucken. Und ansonsten, ja, bei How Long to Beat oder so, da kann ich bei mir auch eigentlich immer den Wert, der da steht, mal, weiß ich nicht, mal 1,5 oder mal 2 nehmen oder so. Gerade bei Rollenspielen oder sowas, wo ich dann wirklich auch gerne unterwegs bin und jede Ecke erkunde und also selbst über den 100%-Typen dann irgendwie landet zeitlich. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Da bin ich dann doch eher der Genießer und spiele sehr, sehr langsam. Aber ja, hier Vampire Survivors hast du ja gerade genannt. Das habe ich auch mal eine ganze Zeit lang gespielt. Und das ist auch so ein, also es ist wirklich auch ein schönes Spiel. Aber das war so die Art Spiel, die ich eine ganze Zeit lang einfach nur spielen konnte. Das ist so das Typische für mich. Du hast noch Lust, was zu spielen, hast aber eigentlich keine Zeit, bist schon müde, müsstest ins Bett. Und ja, wenn du dann doch noch was spielen möchtest, dann macht man halt ein Spiel an, was man wirklich mal so 10, 20 Minuten spielen kann und dann wieder ausschalten kann und dann ist gut. Das sind dann halt Spiele, die auch keine tiefere Story haben oder so, sondern die einfach schnell funktionieren und dann geht man halt auch wieder raus. Forza Horizon zum Beispiel habe ich auch jahrelang sehr, sehr gerne gespielt. Irgendwann war da die Luft raus, obwohl es eine ganz tolle Serie ist, aber ja, mittlerweile habe ich das halt alles schon gesehen. Und das war dann auch sowas, wo ich dann abends irgendwie dachte, oh, du bist schon müde, gehst auch wirklich gleich ins Bett, aber komm, noch mal 10 Minuten da irgendwie über die Autobahn ballern, ein Rennen machen oder irgendwas und dann schaltest du wieder aus. Das hat immer sehr, sehr gut funktioniert und hat dann auch zu den Lebensumständen dann irgendwie besser gepasst als so diese alten Klopper von früher. Gerade, wie gesagt, gerade wenn das ein Rollenspiel war mit einer Story, die sich irgendwie aufbaut, da muss man ja drin eintauchen können und das geht halt nicht, wenn man 20 Minuten spielt.
Ja. So, würde ich sagen. Mal machen den Sack langsam zu.
Ganz kurz nur eines noch zum Schluss, weil ich es nämlich gerade sehe. Ein Spiel, das eigentlich kein Casual-Spiel ist, am Anfang auch kein Casual-Spiel war, bis ich es durchgespielt habe, vor vielen, vielen Jahren, aber ich spiele es jetzt immer noch ab und zu, deswegen kann man es als Casual bezeichnen, Carmageddon 2. Hm. Ja, genau. Das geht für 10 Minuten, ein, zwei Runden rennen, geht schon. Das geht immer. Hm. Und Vampire Survivors ja, nicht auf dem Tablet holen, weil dann kann man es nämlich auch, wenn man im Bett liegt, spielen und dann hört man nicht gleich auf. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Das sind aber Spiele, die eignen sich aber noch perfekt, um dann noch parallel Podcasts zu hören. Weil das ist dann so Berieselung pur. Ne? So liege ich nämlich dann meistens noch im Bett, ne? Höre noch einen Podcast und spiele dann genau sowas dann noch parallel drauf.
Ja, das kann ich nicht. Entweder höre ich dann nicht zu und für uns nehme nicht auf, was beim Podcast erzählt wird. Oder ich höre dann wirklich aktiv zu und dann spiele ich am Plätzchen zusammen. Das kann ich nicht. Das schaffe ich leider nicht.
Das kann ich übrigens auch nicht. Also Podcast hören und irgendwie was spielen, das funktioniert nicht. Also ich kann, weiß ich nicht, das Klo putzen oder sowas und dabei einen Podcast hören, das ist kein Problem. Oder halt auch Autofahren oder beim Joggen höre ich sehr gerne auch Podcasts. Aber wenn ich mich wirklich so ein bisschen dann auch auf was anderes konzentrieren muss, auf ein Spiel oder so, das würde bei mir auch nicht funktionieren. Aber was mir da noch so eingefallen ist, auch so ganz aktuell, das ist Brotato. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch so ein Minispielchen, so ein Roguelite, ein bisschen vergleichbar mit Vampire Survivors. Das war auch sowas, was man wunderschön spielen konnte. Da war das sogar so, das konntest du mit einer Hand spielen, weil die Figur, es war ja bei Vampire Survivors letztlich auch so ähnlich, der hat ja alleine geschossen, ne? Du musstest ja nur laufen. Mm-hmm. Und das ist bei diesem Brotato genauso, du musst einfach nur rennen. Das heißt, du brauchst wirklich nur den linken Control-Stick. Und den hatte ich dann immer in der linken Hand, hab da gespielt und mit rechts konntest du dann, weiß ich nicht, noch die Wäsche abnehmen oder irgendwas nebenbei machen. Das hat dann irgendwie auch nochmal ganz, ganz gut funktioniert. Ja, aber auch das kein Langzeitfresser. Die Folge wird langsam Langzeitfresser.
Ja, das stimmt. Also jetzt werden wir dann bald auch ins Bett gehen. Da höre ich übrigens gerne Podcast beim Einschlafen. Haben jetzt neue Schlafkopfhörer bestellt.
Was mal heißt Schlafkopfhörer? Sind die denn besonders weich oder so oder klein, dass du darauf liegen kannst oder dass sie nicht so drücken, wenn du auf der Seite
jetzt
liegst?
Oder was heißt das? Irgendwelche billigen, die sehen wie eine Schlafmaske mit eingebauten Kopfhörern. Also das ehrlich, ist wirklich,
sowas gibt es
ja. Ja, habe ich noch zufällig gesehen. Da ist ganz einfach nur der Kopfhörerteil drinnen, der den Ton macht, aber billig halt. Und jetzt habe ich mir welche bestellt, aber noch nicht die teuren. Das sind In-Ears, die aber extra dafür da sind. Mhm. Die sollen angeblich nicht drücken. Schauen wir mal, die kommen morgen an.
Ich habe ganz normal immer ein In-Ear im Kopf, also im Gehörgang drin.
Ja, so habe ich bis jetzt auch gelöst. Ich habe nämlich In-Ears mit einem Ohrbügel, so wie ein Hörgerät. Aber auch die muss ich regelmäßig dann in der Früh suchen.
Ja, dazu, ja. Wenn ich nachts wach werde, auch oft ne, unter mir im T-Shirt drin oder sonst was.
Ja, genau.
Es ist immer latent die Angst, was ist, wenn ich den verschluck? Das, genau. Dafür ist er dann noch zu groß.
Genau wie die Spinnen, die man in seinem Leben andauernd verschluckt beim Schlafen, oder?
Genau, also am besten vor dem Schlafen gehen, in ihr reingeben und eine Nylonstrumpfhose über den Kopf ziehen. Genau. Schützt auch vor den Spinnen.
Endlich normale Menschen.
Was sagt die Frau dazu?
Also wahrscheinlich nichts, bis sie aufwacht und dann zu schreien beginnt.
Deshalb Noise Cancelling in ihr Kopfhörer benutzen.
Ja, ja genau.
Ja, schön.
Ach, schön. Ach, ja.
Ja, da seht ihr mal, ne? Hier, Vorbereitung von wegen. Ist trotzdem noch schön lang geworden.
Ja, wer braucht sowas? Humbug! Ach ja, sind wir eigentlich halbwegs beim Thema geblieben?
Halbwegs.
Diesmal?
Halbwegs.
Gut, das Thema sind Zeitfresser und Casual Games, also alles. Da kann man nur beim Thema bleiben.
Ja, das ist der Trick.
Es stimmt immer.
Möglichst weites Thema sich überlegen, dann kann man gar nicht zu sehr abschweifen.
Stimmt. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Wir, für die lieben Zuhörer, wir nehmen über Teamspeak auf und das zeigt nirgends an, wie lange wir aufnehmen.
20, nee, ne? Glaube ich.
Erst? Wirklich?
Ja,
oder?
Doch. Ich glaube
so. Nee. Haben wir so lange davor geplaudert, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben? Wir
haben unheimlich viel Info in kurze Zeit reingepackt. Nee, also 21.24 Uhr hatten wir gestartet, 22.48 Uhr haben wir jetzt, also eine Stunde 24.
Das ist ja nicht schlecht. Also,
ja, siehst du. Ja, das geht ja.
Ist noch angenehm zum Hören, ne?
Dann bleiben noch 30 Minuten übrig nach dem Schneiden.
Genau.
Ja, schauen wir mal diesmal. Also, wenn ihr das gehört habt, wisst ihr dann schon, wie das Ergebnis ist. Diesmal ist der Micha dran mit Schneiden. Also Beschwerden oder Lob an ihm?
Meine Hörer, die mich von meinen Podcasts kennen, werden jetzt sagen, wie schneiden? Wie, Micha, schneiden? Was?
Ja, das macht die KI bei, wie heißt das nochmal? Auphonic, ne? Genau, die KI von Auphonic
macht das. Ich mach das als noch hier, ja. Macht der Chef noch alles mit Hand.
Ich habe das auch noch nicht gemacht, aber ich wollte das mal ausprobieren. Soll ja wohl funktionieren, dass der halt Äs und sowas ausschneidet. Ich weiß noch nicht, wie gut. Aber das müsste man eigentlich mal testen.
Irgendwann kommt dann wieder so eine Retro-Schiene, dann fehlen Äs, dann gibt es dann extra AIs, die Äs und so reinschneiden.
Genau. Ja, und so ein künstliches Lachen wie in diesen 80er-Jahre-Serien oder sowas, das müssten wir eigentlich noch einspielen, damit die Hörer auch wissen, wann wir einen Witz gemacht haben.
Gruselig. Echt gruselig.
Das, Das vermiest mir wirklich mittlerweile die alten Serien. Also das finde ich so bei El Bandi oder so mittlerweile echt anstrengend.
Ich weiß,
das mag ich nicht mehr, dieses Lachen vom Band. Boah.
Doch, da brauche ich es noch.
Da bin ich irgendwie raus.
Brauche ich es auf jeden Fall noch.
gut. Naja. Und jetzt El Bandi wird eine der Leute sein bei dem Adventure, das ich mache, die man anrufen kann.
555 Schuh.
Ja, genau. Deswegen war auf Twitter der Aufruf, nennt man irgendwelche bekannten Telefonnummern.
Ach, das habe ich nicht gesehen. Aber da gibt es bei dem neuen Larry Adventure, dieses Wet Dreams Don't Dry oder Dry Twice, also eins von beiden, da gibt es auch so eine Szene. Ich glaube, da wählt er sogar 555 Schuh oder sowas.
Ja, also bis jetzt habe ich 555 Schuh, ich habe die Rosi. Ah. Und die Telefonnummer von ihr ist?
32168, das weiß man doch. Genau.
Kann man sogar jetzt im derzeitigen Stadium vom Spiel schon anrufen.
Skandal.
Die Ghostbusters kommen noch, die Edna natürlich.
Ah.
Schwester Edna.
Die weiß ich nicht mehr.
Nee, die weiß ich auch nicht mehr.
Da habe ich gar nicht gewusst, bei Maniac Mansion hat es da verschiedene Telefonnummern gegeben. Ich glaube drei oder vier. Die Militärpolizei oder die Meteorpolizei. Mhm. Und dann muss ich noch schauen. Habe ich die Ghostbusters schon gehabt? Ghostbusters?
Ja, hast du gesagt, glaube ich.
Das sind einmal die, wo es bekannt ist, sind bekannte Telefonnummern, die man wirklich nicht kennen kann, aber die vielleicht schon eingeblendet worden sind, außer 555 Schuh. Ist mal klar, die kennt jeder. Die kann man halt als Easter Eggs anrufen. Das sind Telefonnummern, die kann man dann finden. Und man kann die auch nur anrufen, wenn man sie gefunden hat. Ist aber noch viel Arbeit. Und wenn der Micha endlich einmal irgendeines der Rätsel lösen würde, dann wäre er auch im Spiel.
Ja, ich bräuchte Zeit dafür, ne? Da sind wir wieder beim Thema. Verdammte Zeit.
So schwer sind die Rätsel gar nicht. Das schaffst du.
Ich muss mir mal anschauen.
Ich habe sogar ein extra ein Lesezeichen immer vorm Rätsel. Man kann sogar direkt hinspringen.
Oh, das ist ja gefährlich. Nicht, dass die Leute nur noch das Rätsel hören oder sowas.
Deswegen mache ich auch das erst seit kurzem.
Aha.
Weil man dachte, nicht, dass die Leute das Rätsel hören. Warum sollte sich nur das Rätsel anhören, wenn man schon welche gelöst hat?
Also ich muss ja zugeben, manchmal springe ich am Anfang auch zum Rätsel, einfach weil ich da Bock drauf habe und weil ich wissen will, was das ist und ob ich es rauskriege. Aber dann höre ich mir auch ganz in Ruhe die Folge an. Also dass ich nur das Rätsel höre, das mache ich nie. Das finde ich doof.
Ich habe mal die Antwort für ein Rätsel bekommen, 15 Minuten, nachdem ich den Podcast veröffentlicht habe. Und da habe ich mir gedacht, offensichtlich, dass du gleich zum Rätsel gesprungen bist.
Ja, genau. Aber der hat bestimmt mit 2,5-facher Geschwindigkeit gehört oder so. Dann war der schon durch.
Na gut, Leute. Aber wer macht eigentlich die Schlussworte?
Genau.
Da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken
gemacht. Ach stimmt, wir nehmen noch auf.
Ne? Ja, da sind wir drin. Hat man in den anderen Folgen Schlussworte? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich müsste mal die Folgen mal wieder anhören.
Das ist, weil wir den Monatsrhythmus nicht eingehalten haben. Sondern es sind diesmal 1,5 Monate. Aha.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir hatten einfach nur eine Verabschiedung,
ja,
oder? Nee, das ist langweilig. Ich glaube nicht, dass wir das gehabt haben. Aber das ist ja jetzt auch schon eine Art Verabschiedung. Wir diskutieren über unsere Verabschiedung. Und daran sieht man, dass wir jetzt diskutieren, wie wir uns verabschieden, dass wir anscheinend zu viel Zeit haben, weil wir keine Spiele spielen, die kein Ende haben. So wie damals, weil wir waren dabei, damals, als Spiele noch kein Ende hatten.
Und damit?
Über 10 Ecken, kommt schon.
Da hast du jetzt aber nichts. Noch schön die Kurve gekriegt, ja, finde ich gut.
Ja. Also es beginnt, nee, es endet, wie es begann.
Ja.
Genau, der Kreis schließt sich. Sehr schön. Ja, dann,
jo.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Ebenso.
Und danke allen fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja den nächsten Monat wieder.
Wer weiß.
Würde mich freuen.
Ciao. Ja, aber sicher doch. Baba.
Tschüss.